Uns ist heute ein Text empfohlen aus dem Alten Testament, aus dem 4. Buch Mose. Es geht um das Volk Israel zur Zeit der Wüstenwanderung. Kapitel 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Da heißt es, sie brachen auf vom Berge Hor in der Richtung nach dem Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Das Volk aber wurde unterwegs ungeduldig. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es gibt kein Brot und kein Wasser und wir sind überdrüssig der minderwertigen Nahrung. Da schickte Jahwe gegen das Volk die Seraphenschlangen, die bissen das Volk und viele Leute aus Israel starben. Darauf ging das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben uns verfehlt dadurch, dass wir gegen Jahwe und gegen dich geredet haben. Bete zu Jahwe, dass er die Schlangen von uns weichen lasse. Und Mose betete für das Volk. Da sagte Jahwe zu Mose, fertige dir einen Seraph an und bringe ihn oben an einer Stange an. Jeder, der gebissen wird, soll ihn ansehen und wird dann am Leben bleiben. So fertigte denn Mose eine bronzene Schlange an und brachte sie oben auf der Stange an. Und wenn die Schlange einen Mann biss und er auf die bronzene Schlange blickte, so blieb er am Leben. Das geht hier sehr schnell. Das Volk murrt und schon wird es totgebissen. Das ist Gottes Entscheidung. Hatte das Volk nicht einen sehr verständlichen Grund zu murren? Gerade haben sie das Gebiet der Edomiter umgehen müssen. Sie hatten die Edomiter um Durchlass gebeten, dabei auch alle möglichen Zugeständnisse gemacht. Sie versprachen, nicht durch deren Felder zu gehen und auch nicht über deren Weinberge. Sie waren auch bereit, für die Betriebskosten aufzukommen. Sie haben alles offengelegt, ihre Vergangenheit, ihre Not, ihre Gebete, Gottes Hilfe. Und nun bitten sie um Erlaubnis. In großer Offenheit. Wenn jemand sehr offen ist, dann macht er sich auch verwundbar. Wie oft sage ich mir, Bernd, was hast du schon wieder alles erzählt? So offen, du machst dich verwundbar. In unserer Offenheit geben wir uns anderen in die Hand. Eigentlich lernen wir aus der Politik etwas anderes. Wenn eine offene Antwort erbeten wird, bitte antworten Sie doch da auf diese Frage offen und ehrlich, dann antwortet der geschulte Politiker zwar höflich, aber in der Regel nicht auf die gestellte Frage. Auf die offene Darlegung folgt hier die Absage. Und das sogar nicht ohne Drohung. Wir erlauben es euch nicht und wenn ihr es versucht, dann werden wir gegen euch kämpfen. Das ist die Antwort der Edomiter. Israel hat keine Angst vor einer Auseinandersetzung. Aber Edom, das Volk der Edomiter, das waren ja die Nachkommen des Bruders von Jakob, von Israel, von dem Bruder Israels, des Bruders Jakobs, der Bruder war Esau. Israel erzwingt hier nicht den Durchzug durch das Bruderland, sondern dreht erneut eine extra Runde durch die Wüste. Was außenpolitisch gescheit ist, hier nicht zu kämpfen, sorgt aber im Inneren des Volkes für Druck. Und bei solchen Entscheidungen kann einem schon ganz schön die Luft ausgehen. Der Weg ist mühsam und entbehrungsreich und das kennt wohl jeder oder mancher, der klein beigibt. Man ist erschöpft Und was zieht Erschöpfung nach sich? Was würden wir tun, wenn uns die Luft ausgeht? Dem Herzen Luft machen, zornig werden, meutern oder im Gegensatz dazu das Leid einfach hinnehmen? Was macht das Volk? Das Volk lehnt sich auf, und zwar gegen Gott, inklusive gegen Mose. Gegnerschaft gegen Gott ist Sünde. Oder andersherum, Sünde ist nichts anderes als Gegnerschaft gegen Gott. Dann stimmt das auch andersrum. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4 lesen wir, wer sündigt, lehnt sich gegen Gott auf, denn Sünde ist nichts anderes als Auflehnung gegen Gott. Im Volk mangelt es an Vertrauen in Gottes Führung. Und gegen diese Führung Gottes lehnt sich das Volk auf. Diese Auflehnung drückt sich aus in seiner Rückwärtsgewandtheit. Rückwärtsgewandtheit ist oft verbunden mit Auflehnung, mindestens erstmal mit sehr viel Unzufriedenheit. Wenn Menschen unzufrieden sind, dann gucken sie stärker in die Vergangenheit. Persönlich merke ich das dann blätter ich in alten Fotoalben, gucke, wie es früher war. Ach, das war noch so schön. Rückwärts. Hier aber bedauert das Volk, von Gott aus der Sklaverei geführt worden zu sein. Das war doch etwas Gutes in der Vergangenheit. Wie ist das, wenn Gottes Volk auf einmal Gottes Handeln bedauert? Da ist nichts mehr von Dankbarkeit und von Vertrauen gegenüber Gott. Das Volk lehnt das Bemühen Gottes um sein Heil ab. Sowohl das bisherige, die Befreiung aus Ägypten und den Bundesschluss am Sinai, als auch das zukünftige Heil, nämlich das verheißene Land und die ersehnte Hoffnung. Alles schlägt das Volk aus. Das hat alles im Moment keine Bedeutung. Es ist doch trotz der Jahre in der Wüste noch kein ganzes Menschenleben her, da schrie das Volk zu Gott um Hilfe. 2. Mose 2 lesen wir, ihr Schreien drang zu Gott und er erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Und er führte sie aus der Sklaverei heraus. Und jetzt? Jetzt ist das gleiche Volk, jetzt sagt das gleiche Volk, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Warum habt ihr uns rausgeführt, damit wir jetzt hier in der Wüste sterben? So lauten die Vorwürfe. Kennen wir das nicht auch, solche Unzufriedenheit? Wenn wir das vorher bedenken und das nachher? Selbst bei einer Wende der Verhältnisse um 180 Grad, und ich meine jetzt gar nicht die politische Wende vor 34 Jahren, obwohl mancher vor wie nach der Wende unzufrieden war und ist. Ich meine mit der Wende die von uns als Christen. Erst habe ich gebetet, Herr, vergib mir meine Schuld, hole mich hier heraus. Und jetzt? Manchmal träume ich von der Sünde der Vergangenheit, aber nicht als Albtraum, sondern ich tunke da ein, bade darin, erzähle davon, was für ein Strolch ich gewesen bin. Aber von Jesus, da fällt mir nicht so viel ein. Menschen sehnen sich scheinbar manchmal nach einem glücklicheren Leben von früher ohne Gott. Es haben sich eben so viel Undank und Unzufriedenheit eingestellt. Woran liegt es, dass heute so viele Christen unzufrieden sind? Es gibt natürlich auch Zufriedene und das ist gut so. Gott sei Dank. Aber woran liegt es, dass es unzufriedene Christen gibt? Die Gegnerschaft des Volkes damals richtete sich auch gegen die Gaben Gottes. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es gibt kein Brot und kein Wasser und wir sind überdrüssig der minderwertigen Nahrung. Sollte hier, wie in 4. Mose 11, Vers 6, das Manna gemeint sein? Wörtlich heißt es dort, aber hier gibt es Tag aus, Tag ein nichts als Manna. Das bleibt im Meer allmählich im Halse stecken. Wenn damit das Manna gemeint sein sollte, so lehnt das Volk damit zugleich die Erweise der Gnade und Güte Gottes ab. Und wie ist das bei uns? Früher hat die Gemeinde beim Abendmahl gesungen und vielleicht auch noch kürzlich irgendwann mal, und vielleicht haben wir mitgesungen, O gib dein, kennen wir schon nicht mehr, O gib dein Manna mir zu essen. Aber die Freude und Dankbarkeit an der Gnade und Geduld Gottes sind in einen lang anhaltenden Winterschlaf gefallen. Und es wird Zeit, dass in Glaubensdingen bei uns ein Frühling anbricht. Gerade wenn zum Beispiel das Interesse an der Bibel gering ist, das Beten wie vertrocknet ist, wenn wir uns verbal nicht zu Jesus bekennen und sagen, das ist ja lange her, und wir erinnern uns daran, dass wir früher mal die treuesten Mitarbeiter gewesen sind und wir haben sogar mit Begeisterung den Kindern im Kindergottesdienst von Jesus erzählt und jetzt sagen wir, lass das mal die jungen Leute machen, wir können das nicht. Warum? Und jetzt unterstellen wir Gott möglicherweise, er würde es gar nicht gut mit uns meinen. Zum Beispiel, wenn wir fragen, warum engst du uns durch deine Gebote ein? Mensch, die Welt funktioniert jetzt anders, die tickt anders, das ist nicht mehr so, wie das früher war. Wie denkst du denn, Gott? Du bist ja richtig altmodisch. Warum erwartest du von uns in solchen Dingen Gehorsam? Und nun? Gott hat ja unsere Augen nicht umsonst bei uns vorne angebracht, denn Rückwärtsgewandtheit führt zur Lähmung. Man denke nur an Lots Frau, die sich ja auch, und dann war sie aus Stein. Gott wünscht uns nicht den sehnsuchtsvollen Rückblick in das Leben ohne ihn, sondern den Blick zu ihm, nach vorn oder nach oben, jedenfalls mit ihm. Die Gegnerschaft des Volkes trifft nicht nur Gott, sondern auch die Führungskräfte, hier im Besonderen Mose. Solche Leute stehen ja meistens oft in der Schusslinie. Nicht nur fromme Leute, wer immer irgendwas leitet oder anführt, steht in der Schusslinie. Aber es betrifft auch die geistlichen Leiter in der Gemeinde. Die machen natürlich auch Fehler, die sind nicht fehlerlos. Aber die Leiterinnen und Leiter trifft manchmal auch die eine oder andere Unzufriedenheit gegenüber Gott. Das bringt man ja nicht so zum Ausdruck. Dann ist es eben die schlechte Leiterin oder der schlechte Leiter. Und die mündet hier in der Unterstellung ein, Gott habe das Volk aus Ägypten geführt, damit es in der Wüste sterbe. Na, das sagen wir so nicht, weil wir haben mit der Wüste nichts zu tun. Aber die Parallelen mag es geben. Wir lesen, Jahwe hat Schlangen gegen das murrende Volk losgelassen. Die bissen das Volk. Gott nimmt nicht alles einfach so hin. Sein Zorn entbrennt, wenn seine Ehre angetastet wird. Und sie wird angetastet, wenn Menschen einfach Gott gegenüber gleichgültig sind und die Sünde ihnen gleichgültig ist. Er nimmt sie ernst. Und er bewahrt uns vor dem Missverständnis, er sei immer treu, während wir irgendwo im Winkel, in der Ecke, unsere eigenen Interessen pflegen. Er ruft uns zur Hingabe an ihn. Die Reaktion Gottes ist unvorstellbar und sie gleicht ja einem schlechten Traum, einem schlechten Film, den wir gerade gesehen haben. Überall Schlangen. Ganz entsetzlich. Das ist ja ein sehr häufiges Motiv, wenn eine Bibel bebildert wird, dann findet man meistens zu diesem Motiv ein Bild. Schlangen, die die Menschen fertig machen. Die über die Menschen herfallen. Etwas Schrecklicheres hat es wohl im israelitischen Lager nicht gegeben. Ein Horrorszenario, bei dem es kein Entrinnen gibt. Da fragen wir uns, gibt es denn kein Entrinnen gegenüber diesen Schlangenbissen? Vielleicht Störche, die die Schlange fressen? Oder vielleicht ein Impfstoff? Gibt es ja gegen alles Impfstoffe. Oder einen Standortwechsel? Die Geschichte schildert keine Einzelheiten. Aber lässt nichts anderes zu, als nicht entrinnen zu können. Selbst wenn wir einen Ausweg fänden, im Grunde wissen wir, dass sich niemand dem Gerichtshandeln Gottes irgendwie entziehen kann. Wir müssen gar nicht bei den Schlangen bleiben, sondern wir können die Gesamtperspektive der Bibel betrachten. Wenn ich meinen Bissen noch nicht erlegen bin, vielleicht kann ich ja neu zuhören. Ein Mann sucht unter einer Laterne seinen Hausschlüssel. Da kommen zwei Polizisten vorbei und helfen ihm zu suchen. Sie suchen alles ab, aber sie finden ihn nicht. Da kommt einer der Polizisten auf die Idee, den Mann zu fragen, sagen Sie mal, wo haben Sie denn den Schlüssel verloren? Na, sagt der Mann, na, vor der Haustür. Ja, und warum suchen Sie nicht dort? Na, weil es da so dunkel ist. Manche Menschen beschäftigen viele Menschen mit ihren Problemen, aber sie sind nicht bereit, dort anzufangen, wo der Schlüssel des Problems liegt. Nun, diesen Vorwurf kann man dem Volk Israel nicht machen. Nach der Erkenntnis seiner Schuld legt das Volk Israel auch ein Bekenntnis ab. Man könnte die eigene Schuld ja auch verschweigen. Wir wissen, das macht krank, wenn man die eigene Schuld verschweigt, so steht es im Psalm 32. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen und deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich dir nicht. Ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Schuld ist ein Handeln gegen Gott oder Menschen. Und sie kann im persönlichen Gebet oder in einer Beichte ausgesprochen werden. Hier kann auch um das Ende der Plage gebetet werden. Sünde ist Zielverfehlung, das kennen wir aus dem Bogenschießen. Sie besteht in dem Abstand zwischen der Einschussstelle und dem eigentlichen Zielpunkt. Aber sie besteht, theologisch gesehen, im fehlenden Vertrauen zu Gott. Ohne umzukehren, wird das Volk Gottes sterben. Und so betet das Volk um Vergebung und um die Befreiung von den Schlangen, auch in dieser Reihenfolge. Und Mose soll dabei als Mittler auftreten. Der gleiche Mose, gegen den sie eben noch geredet haben, der wird jetzt gebeten, Mittler zu sein. Der eben noch selber im Zielpunkt der Kritik stand. Mose war ja auch nur ein Mensch. Ob es ihm schwer gefallen ist, für die zu beten, die gegen ihn angetreten sind, es hat ihn nicht davon abgehalten. Wir sollen ja auch nicht zornig bleiben, wenn wir um Vergebung gebeten werden. Mose betet für das Volk. Und so wie Mose im Alten Testament als Mittler zwischen dem Volk Gottes und Gott aufsteht und auftritt, So ist im Neuen Testament Jesus aufgetreten. Der betet sogar für seine Gegner, als sie noch seine Feinde waren. Jesus betet für uns. Selbst wenn wir seine größten Gegner sind, das ist erstaunlich. Als das Volk Mose bat, gegen die Schlangen zu beten, da sah das Volk das Problem und wollte es beseitigt wissen. Gott sollte die Schlangen einfach wegnehmen. Aber Gott geht nicht auf unsere Vorstellung ein. Die Schlangen nimmt Gott nicht weg. Dem Tod wird der Mensch nicht entgehen. Das Gericht nimmt Gott nicht weg. Und trotzdem eröffnet er einen Weg der Rettung. Er ordnet die Errichtung einer ehernen Schlange an. Wer gebissen worden ist und diese Schlange ansieht, der soll am Leben bleiben. Wir fragen uns vielleicht, wie soll eine tote Schlange aus Kupfer den tödlichen Biss einer lebendigen Schlange heilen, wenn man nur die metallene Schlange ansieht? Wie soll das gehen? Und es gibt tatsächlich keinen Zusammenhang zwischen dem Ansehen der Schlange und der Heilung. Sondern es geht nur darum, um den Gehorsam. Gott bindet sich an den Gehorsam der Menschen, die ihm gehorsam sind. So wie die Bundeslade oder der Gottesstab ja auch keine Macht hatten, so auch die Schlange nicht. Es gilt, der Anweisung Gottes zu gehorchen und zu vertrauen. Nicht die Schlange schenkt Heilung, sondern der Auftraggeber. Es geht um das Vertrauen zu ihm. Die Wunde des Volkes behandelt Gott auf diese Weise, im Gehorsam. Und Jesus zeigt auf dieses Bild. Er trägt unsere Strafe. Das ist ja ebenso schwer verständlich, wie die bronzene Schlange die Heilung schenken soll. Da haben wir ein Zeichen. Das Zeichen, das Kreuz. Aber es ist nicht einfacher als das, was Jesus zu Thomas sagt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Hier müsste es heißen, selig sind, die sehen, das nicht verstehen und doch glauben. Und wenn wir dem am Kreuz erhöhten Christus glauben, dann sind wir als Christen den Konfliktsituationen und den Bedrängnissen des Lebens nicht enthoben. Wir können auch nicht beten, es müsste erstmal alles das weg sein, was uns so eigentlich so bedrängt. Dann könnte ich glauben. Aber manche beten so. Nimm das mal weg, dann will ich dir glauben. Vielleicht diese Krankheit, diese Schmerzen. Kannst du das nicht erstmal wegmachen? Dann sind wir auch gerne bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, nämlich das Kapitel des Vertrauens zu dir. Es gilt, ihm zu vertrauen, auch wenn wir bedrängt werden. Wir haben seine Liebe manchmal gern losgelöst von ihm. Hätten wir gern. Aber Jesus betet anders. Er betet, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber ich möchte, dass du sie vor dem Bösen in Schutz nimmst. Wir bleiben inmitten der Bedrängnisse, aber das Kreuz Jesu, das steht auch inmitten der Bedrängnisse. Und das Vertrauen zu Jesus trägt uns in den Bedrängnissen, auch in deiner Krankheit. Gott will, dass wir auf Jesus sehen und in dieser Beziehung bleiben. Auf ihn sehen heißt an ihn glauben. Jesus, wir sehen auf dich heißt, wir vertrauen dir. Später ließ der König Hiskia die Schlange zerschlagen, denn die Schlange hatte angefangen, eine Eigenexistenz zu führen. Sie wurde verehrt und ihr wurde auch geräuchert, ihr wurden Rauchopfer dargebracht. Und der Zusammenhang zwischen der Schlange und dem rettenden Gott, der war nicht mehr erkennbar. Und das kann heute auch so sein, dass auf einmal Zeichen in den Vordergrund rücken und sie so ein Eigenleben führen. Vielleicht ist es das Kreuzeszeichen, das Wasser der Taufe, das Zeichen des Mahls. Dann zählen auf einmal die Mittel, vielleicht auch das Amt, eine Tradition. Dann zählen die Mittel, aber nicht der Herr Jesus Christus. Wenn wir auf ihn sehen, heißt das, dass wir ihm unser Vertrauen schenken. Und darauf kommt es an. Amen.